Locum Kultur. Konzerte, Künstler, Kreatives. Locum Kultur.
Guten Abend, Herr Überall. Sie sind ein Kölner Politikwissenschaftler, Journalist und Buchautor. Aber Sie kennen auch Bonn ganz gut. Wie kommt das?
Na, ich habe mal in Bonn gearbeitet. Also nach dem Abitur habe ich für verschiedenste Anzeigenblätter im Rheinland gearbeitet. Und ein Freund von mir vom Kölner Wochenspiegel ist Chefredakteur beim Schaufenster in Bonn geworden. Und der hat gesagt, hast du nicht Lust mitzukommen und da auch was zu machen? Und dann habe ich in Köln und Bonn parallel gearbeitet und habe so richtig intensiv alle Bonner Stadtteile kennengelernt. Fürs Anzeigenblatt, fürs Schaufenster. Hab viel geschrieben, viel fotografiert, Stadtfeste besucht, politische Veranstaltungen. Also es war richtig spannend. Und ich habe als Fotograf hier Hochzeiten fotografiert, Haus der Geschichte. Da war der Bundestag ja noch amtierend in Bonn. Habe also auch viel im Bundestag fotografiert, in den Landesvertretungen der Bundesländer und so. Also insofern Bonn, also als ich jetzt hier hinkam, kamen auch wieder viele Erinnerungen hoch, ja.
Als Politikwissenschaftler haben Sie über den Kölner Klüngel promoviert. Und können damit vielleicht eine Frage beantworten, die sich schon viele Rheinländer gestellt haben. Klüngel, ist das jetzt gut oder schlecht?
Das ist prinzipiell erstmal was zutiefst Gutes. Denn Klüngel ist so eine Mischung aus Nachbarschaftshilfe und dringt doch eine Mitmentalität. Ja, man kann sehr schnell ins Gespräch kommen, man hilft sich irgendwie relativ schnell. Das kann dann zum Netzwerk werden. Und in der obersten Stufe kann das auch negativ werden, nämlich zur Korruption. Und das war das, was der Soziologe Erwin Scheuch früher mal definiert hat. Klüngel ist gleich Korruption. Und da sage ich, nee, als Kölner, das kann ich so nicht stehen lassen. Und deswegen habe ich halt dann über dieses Thema aus verhaltenswissenschaftlicher und politikwissenschaftlicher Sicht promoviert, weil ich das unglaublich spannend fand, auch der Welt mal zu erklären, nee, Klüngel ist nicht direkt was Böses.
Also Klüngel im privaten Bereich ist eher was Gutes. Aber wenn es zu sehr in die Politikrichtung geht, dann wird es eher gefährlich.
Klüngel in der Politik ist auch gut. Wenn sich nämlich Demokraten zusammentun und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen, ist das eine prima Sache. Ja, da sollen die Netzwerke bis umfallen. Das ist prima. Nein, das Problem ist die Transparenz. Korruption kann nicht transparent sein. Das heißt im Umkehrschluss, da wo eine solche Zusammenarbeit, ein solches Netzwerken, die Transparenz, die Öffentlichkeit scheut, da kriegen wir tendenziell ein Problem.
Jetzt sind Sie heute beim Bonner Politikforum, um Ihr neues Buch vorzustellen. Das heißt, es ist untersagt, wie Verbote verwirren und warum wir sie trotzdem brauchen. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
Also mit einem Freund zusammen habe ich die Idee gehabt. Er zeigte mir Bilder von verlassenen Industriegeländen in Köln, die er fotografiert hatte. Und da waren dann so Schilder, nicht mit den Fingern in die Maschine greifen. Nur für explosionsgeschützte Fahrzeuge. Na, und da habe ich gesagt, lass uns doch mal darauf fokussieren. Und das haben wir dann gemacht, haben erstmal so ganz klassisch hier so Halteverbotsschilder und so und alle möglichen Verbotsschilder fotografiert. Ja, mittlerweile ist eine Sammlung von gut 1000 Motiven schon zusammengekommen. Leider ist der Kollege und Freund Wolfgang Jorzig vor 3 Jahren an Lungenkrebs verstorben, hat 2 kleine Kinder hinterlassen und seine Frau. Und ich habe ihm damals versprochen, erstens, ich mache da noch ein Buch, wo wir auch mit verschiedenen Vertretern unterschiedlicher Professionen, Psychologe, Kriminalbeamter und so weiter, über Verbote reflektieren. Und zum anderen, der Gewinn, der mit dem Buch gemacht wird, der geht an deine Familie. Das heißt, die Erinnerung an ihn wach halten und gleichzeitig für seine Familie was tun. Das habe ich ihm damals versprochen und das habe ich jetzt auch umgesetzt.
Mittlerweile sammeln ja auch viele andere Leute für Sie mit und man kann die Ergebnisse im Internet anschauen. Was ist denn so Ihrer Meinung nach das bisher skurrilste oder seltsamste Verbotsschild, das Ihnen untergekommen ist?
Also in der Tat bei Facebook, Instagram und Twitter, auch über die Seite esistuntersagt.de findet man diese Social-Media-Kanäle. Ich mache sogar kleine Videos, Verbote-Shows, wo ich die schönsten Verbote, die mir zugeschickt werden, dann präsentiere im Bild und dann eben auch moderiere. Ich komme ja von Radio und Fernsehen. Und das absurdeste und insofern schönste, lustigste Verbotsschild, das ich bisher gefunden habe, war eins an einem Stall im Bergisch Gladbach. Oder in der Nähe von Bergisch Gladbach im Bergischen Land, da stand Besamungshalle. Es ist verboten zu rauchen oder den Bullen durch Gelächter abzulenken. Bisher konnte mir keiner vom Bauernverband, ich habe ja das Privileg als Journalist mit solchen Leuten regelmäßig kommunizieren zu dürfen, vom Bauernverband, von der Landwirtschaftskammer, keiner konnte mir erklären, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Eigentlich sagen sie, ja, stimmt. Dabei sollte man nicht stören. Kann ich persönlich auch nachvollziehen. Aber man kann das übrigens als Spaßschild im Internet auch kaufen. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ans Schlafzimmer hängen oder so? Ich weiß es nicht.
Haben Sie auch in Bonn schon mal ein skurriles Verbotsschild entdeckt?
Na, so richtig skurril nicht. Die Bonner sind da wahrscheinlich zu ernsthaft. Eins, was ich hier entdeckt habe, ist mir direkt auf dem Marktplatz aufgefallen. Da darf man nämlich auf einen gewissen Bereich nicht drauftreten, zumindest nicht verweilen oder nichts abstellen. Da ist nämlich offensichtlich der Zugang zu, wie ich mittlerweile gelernt habe, einer Tiefgarage. Also nicht der Zugang, sondern der Fluchtweg. Und da steht Notausgang drauf und man darf sich nicht draufstellen. Deckel könnte jederzeit aufklappen.
Sie sagten eben schon, das Buch enthält nicht nur Bilder, sondern auch Interviews. Wen haben Sie da zum Beispiel interviewt?
Es ist durchaus auch eine soziologische Abhandlung, aber schon auch immer mit einem Augenzwinkern. Aber es geht schon darum, auch ein bisschen Ordnung in die Welt von Verboten zu bringen. Was bedeutet das gesellschaftlich, politisch, auch juristisch? Und ich habe mit allen möglichen Menschen gesprochen. Gerhard Baum, dem ehemaligen Bundesinnenminister, Sebastian Fiedler, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Stefan Grünewald, ein bekannter Psychologe, der den Bestseller Deutschland auf der Couch geschrieben hat, mit Kirchenvertretern, mit Komödianten und auch mit einem Bonner Komödianten, nämlich Dr. Eckhard von Hirschhausen, der mir auch viel über Verbote im Zusammenhang mit Gesundheit erzählt hat.
Und helfen Verbote im Zusammenhang mit Gesundheit?
Nicht, wenn sie einfach nur mit erhobenem Zeigefinger daherkommen. Da muss man ein bisschen trickreicher dran gehen. Und da hat Eckhard von Hirschhausen durchaus das ein oder andere spannende Rezept.
Gibt es in Deutschland regionale Unterschiede im Umgang mit Verboten? Also den Kölnern sagt man zum Beispiel nach, oder sie sagen es auch gerne selber von sich, dass sie nicht besonders obrigkeitshörig sind.
Naja, Verbote sind für uns Kölnerinnen und Kölner doch eher so unverbindliche Verhaltensempfehlungen. Ne? Ist schön, dass es die gibt, aber ja, nee, reißen wir uns jetzt nicht so drum, die alle einzuhalten. Das ist in der Tat so eine, also nicht umsonst gibt es am Kölner Rathaus die Figur des Kallendressers. Das ist der Mensch, der sich seines festen Geschäfts im Rinnstein entledigt. Das hat es halt in Köln relativ lange gegeben, als die anderen schon alle eine anständige Kanalisation hatten und selbstverständlich nicht mehr mitten auf die Straße gemacht haben. Also das ist in Köln durchaus etwas lockerer. Stadtobere versuchen da immer wieder gegen anzukämpfen. Es funktioniert aber nicht und ich wage die Voraussage, ich bin jetzt 47 Jahre auf der Welt, habe also schon die einen oder anderen Kommunalwahlkämpfe mitbekommen und es geht immer um die Sauberkeit in der Stadt und ich wette, dass beim nächsten Mal das auch wieder Thema sein wird und ich wette, dass die nächste Politikergeneration daran auch wieder scheitern wird. In Köln geht das nicht. Bundesweit, ja, der Verbotehaushalt sozusagen ist sehr unterschiedlich. Ich unterscheide mittlerweile in liberale und restriktive Orte, zumindest was das Verbotsregime angeht. Nur dann muss man es auch irgendwie bei den Menschen implementieren. Und das klappt am besten, wenn die verstehen, warum ein Verbot wirklich befolgt werden soll.
Also Köln schon eine relativ liberale Stadt?
Nee. Von der Ausschilderung her nicht. Also wir haben relativ strenge Regeln. Es interessiert nur eigentlich niemanden.
Und wie ist das zum Beispiel im Vergleich in Düsseldorf?
In Düsseldorf hat man eigentlich so eine Grundhaltung, sich eher an Regeln zu halten, auch an ungeschriebene Regeln. Stefan Grünewald, der Psychologe, hat mal in einem Buch Fotos abgedruckt von Karneval. In Düsseldorf ein Klowagen mit einer unendlich langen Schlange, wo alle wirklich bravenartig hintereinander anstehen und dort die Sanitäranlagen benutzen möchten. Und zur gleichen Zeit ein Foto von Köln, auch ein Klowagen, kein Mensch. Und ein zweites Foto von Köln, auch zum gleichen Zeitpunkt, wo massenweise Menschen sich gerade an der Kirchenmauer erleichtern.
Okay. Und verändern sich Verbote im Laufe der Zeit? Also manchmal kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, es gibt immer mehr Verbote.
Naja, also wir sind definitiv keine Verbotsweltmeister. Singapur oder zum Teil auch USA, die sind da viel besser als wir. Aber in der Tat, Verbote sind immer ein Spiegel von Zeit und Gesellschaft. Wir haben den Paragraphen 175, den homosexuellen Paragraph, also wohlgemerkt unter Erwachsenen war Homosexualität da strafbar, erst vor ungefähr 25 Jahren abgeschafft. Und wir diskutieren ja auch immer wieder, muss es neue Verbote geben, müssen Verbote kippen. Weiche Drogen beispielsweise wird gerade sehr intensiv diskutiert. Viele Parteien hatten das sogar bei der Bundestagswahl im Bundestagswahlprogramm drinstehen. Die Grünen, die FDP, die Linke, Teile der SPD befürworten das auch. Also über Verbote wird immer wieder diskutiert und das ist auch gut so. In der Demokratie brauchen wir immer wieder diesen Diskurs. Ich meine, du sollst nicht töten, da sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt drüber diskutieren, aber viele kleinere Sachen, ja, Verbote kommen und gehen. Es kommen aber in der Tat mehr als gehen. Also zum Beispiel auf Spielplätzen darf man nicht mit dem Fahrradhelm draufgehen. Es geht um die Kinder, die eben mit aufgesetztem Fahrradhelm nicht an den Geräten festhängen sollen. Vor 10 Jahren noch wäre keiner auf die Idee gekommen, das irgendwo anzubringen. Mittlerweile tragen aber so viele Kinder Fahrradhelm, ja, damit sie sicher auf dem Fahrrad sind. Die sollen auch sicher auf dem Spielplatz sein.
Wann werden Verbote befolgt oder wann werden sie eher übertreten?
Verbote werden dann befolgt, wenn ich sie nachvollziehen kann, wenn ich sie akzeptieren kann, also wenn ich sie auch verstehe. Ein Verbot, das einfach mal so verhängt wird, dass ich möglicherweise gar nicht durchdringe und verstehe, werde ich nicht befolgen. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass Verbote auch im wahrsten Sinne des Wortes vermittelbar sind. Das fängt bei der Zeichnung auf dem Verbotsschild an, dass ich die verstehe und dass ich in der besten aller Welten auch den Grund weiß, warum etwas verboten ist. Deswegen gehen ja viele Kommunen dazu über, das Entenfüttern oder Taubenfüttern nicht nur zu verbieten, sondern auch zu erklären, warum. Verbote werden auch dann eingehalten, wenn sie kontrolliert werden. Und wenn dann eben auch jemand nicht nur mit einer blöden Sanktion kommt, sondern tatsächlich auch erklärt, warum das so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das auch wirklich dauerhaft klappt.
Zu Verboten hat der Psychologe Philipp Zimbardo die Broken Windows Theorie entworfen, die ungefähr besagt, wenn man einzelne Verbotsübertritte im öffentlichen Raum gestattet, dann nimmt das sofort Überhand und ganze Stadtviertel werden mehr oder weniger verwüstet. Wie stehen Sie zu dieser These?
Naja, eine völlige Überwachungsgesellschaft hilft uns nicht weiter. Also insofern wird es immer, der menschliche Geist ist paradox und wir verstoßen immer auch irgendwann gegen Verbote. Wir dürfen es nur nicht extrem einreißen lassen und deswegen Broken Windows Theorie pur bringt uns gesellschaftlich nicht weiter, weil dann haben wir den Überwachungsstaat, weil letzten Endes nochmal ein Verbot, das nicht auch wirklich dann auch kontrolliert wird, ist das Schild nicht wert, auf dem es steht. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, Broken Windows, heißt das eine Dauerkontrolle, die eigentlich aus meiner Sicht keiner wirklich wollen kann. Aber in der Tat, man muss, wenn man Entwicklungen erkennt, dem auch irgendwann Einhalt gebieten. Insofern ist es wichtig, dass wir demokratisch immer wieder darum ringen, wie viel Verbote brauchen wir und welche brauchen wir möglicherweise auch nicht mehr.
Ja, überall. Sie sind nicht nur Journalist, sondern sogar der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Und der AfD-Kreisverband im Hochtaunuskreis hatte vor kurzem bei Facebook gepostet, inzwischen ist das gelöscht, ich zitiere, bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Pressehäuser gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken, denn wenn die Stimmung endgültig kippt, ist es zu spät. Daraufhin hat Ihr Verband gefordert, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachten sollte. Wünschen Sie sich ein Verbot der AfD?
Ich wünsche mir kein Verbot, aber ich war das sogar ganz persönlich, der das gefordert hat, die AfD durch den Verfassungsschutz zu beobachten, weil wir zumindest jetzt erstmal umfangreiche Informationen, die Profis zusammentragen, darüber brauchen, wie verbreitet sind extremistische Haltungen, wie verbreitet ist eine Neigung zur Gewalt in dieser Partei, die immerhin im Bundestag sitzt. Das will ich wissen. Das kann nicht nur Aufgabe von Journalisten sein, sondern das muss auch ureigenste Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, das herauszufinden. Ich glaube nicht, dass die große Mehrheit in der AfD extremistisch ist. Ich sehe aber, dass viele Funktionäre, wie dieser Tweet hier auch beweist, da eine sehr große Nähe zum Extremismus haben, ja zum Teil sogar ganz offen zur Gewalt aufrufen. Das ist ja hier relativ trickreich gemacht. Und ja, die Zeit wird zeigen, ob dann irgendwann sie in ein ähnliches Fahrwasser wie die NPD bekommen. Zum Glück, muss ich ehrlich sagen, sind die Hürden für ein Parteiverbot in Deutschland sehr, sehr hoch. Aber das Allerwichtigste ist, dass man gute Informationen darüber hat. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die AfD immer radikaler wird. Und das hat in einer Demokratie so aus meiner Sicht auf Dauer nicht zu suchen. Damit müssen wir uns aber auch rechtsstaatlich und politisch anständig auseinandersetzen.
Also diese unverhohlene Drohung dieses AfD-Kreisverbandes ist sicherlich extremistisch. Aber es gibt ja auch in den letzten Jahren aus ganz anderen Bevölkerungskreisen vermehrt Kritik am Journalismus. Als Beispiel sei vielleicht genannt die Sommerinterviews, die die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit den Politikern führen, die als nicht genug kritisch angesehen werden. Was sagen Sie dazu?
Ich frage mich, ob Sie kritisch genug zu mir jetzt sind. Also man kann das immer interpretieren und das ist das Schöne an der Meinungsfreiheit. Ja, jeder darf eine haben und keiner hat einen Anspruch auf meine Meinung. Und das Schöne ist, dass wir halt auch glücklicherweise in Deutschland noch eine relativ große Medienvielfalt haben, sodass ich mich auch aus unterschiedlichen Quellen, aus unterschiedlichen professionellen Quellen informieren kann und mir dann auch letzten Endes meine eigene Meinung bilden kann. Das Problem ist nur auf der anderen Seite, dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch diese zum Teil harte Kritik, die von bestimmter politischer Seite, extremer Seite auch instrumentalisiert wird, dass wir das nicht wirklich gewohnt sind. Dass wir noch nicht mal gewohnt sind, unseren eigenen Beruf zu erklären und auch zu verteidigen. Und weil es auch als unfein galt, sich mit etwas gemein zu machen, auch mit der eigenen Sache. Ja, aber bei jedem Metzger wird heute gefragt, ob die Tiere glücklich gelebt haben oder dass sogar Biofleisch ist. In allen Bereichen der Gesellschaft sind die Menschen kritischer geworden. Die fragen, wie viel Zucker in der Limo ist, die fragen, woher das Fleisch kommt, die fragen, woher andere Lebensmittel kommen oder ob das Auto anständig nach Umweltkriterien ist und so. Und genauso wird auch bei uns gefragt, ob wir sozusagen anständiges Handwerk machen oder eben nicht. Und das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Auch bei uns gibt es schwarze Schafe, wie in jedem gesellschaftlichen Bereich, in jedem. So, das Problem ist, dass wir das A nicht gewohnt sind und B auch relativ wenig Zeit für solche Diskurse haben. Denn man will ja noch nicht mal dafür bezahlen oder viele wollen heute nicht mehr dafür bezahlen, dass man überhaupt Journalismus macht. Also für die Produkte wollen sie nicht zahlen, weil sie meinen, im Internet gibt es alles umsonst. Gleichzeitig sollen wir aber auch in der Arbeitszeit noch mit ihnen diskutieren, was auch keiner zahlt. Das kann nicht aufgehen, die Rechnung. Und da müssen wir drüber diskutieren. Und da sehe ich auch meine Aufgabe als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, diesen Diskurs mit anzuschieben, ja, und diesen Diskurs auch mitzuführen.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wenn Sie nachts an einer einsamen roten Fußgängerampel stehen, bleiben Sie stehen oder gehen Sie drüber?
Na, hier fürs Radio würde ich natürlich immer sagen, natürlich bleibe ich stehen. Nein, ich bin auch nur Mensch und ich bin genauso paradox wie alle anderen auch. Und ich würde es davon abhängig machen, ob mich jemand beobachtet. Ich würde es davon abhängig machen, ob ein Auto, ein Traktor oder ein Flugzeug gerade daherkommt. Und im Zweifel würde ich wahrscheinlich drüber gehen.
Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview.
Danke auch.
Locum Kultur. Konzerte, Künstler, Kreatives. Locum Kultur.